Das muss man auch mal sagen. Ganz viele Eltern haben das toll gemacht, die ihren Kindern Bildungsangebote, soziale Angebote gemacht haben. Viele Kinder werden auch gestärkt aus dieser Phase rausgehen. Aber die, die vorher schon Schwierigkeiten hatten, für viele dieser Kinder ist die Unterstützung völlig weggebrochen.
Mein Name ist Nabil Atassi. Ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Nicht zuletzt deshalb spreche ich in diesem Podcast mit den Menschen, die für uns in vorderster Linie gegen Corona kämpfen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken in der Corona-Pandemie. Was haben sie erlebt? Wie kamen sie zurecht? Und wie geht es ihnen jetzt? Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1-Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Die Infektionszahlen sinken und am Horizont zeigt sich wieder einmal die Hoffnung auf Lockerungen und die Rückkehr zur gesellschaftlichen Normalität. Falls es die überhaupt noch gibt. Denn vorbei ist die Pandemie damit noch lange nicht. Immer mehr Beobachtungen berichten von steigenden Fallzahlen bei Depressionen, Angstzuständen und anderen psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Vor allem junge Menschen aus sozial benachteiligten Familien sind am häufigsten betroffen und das bei knappen Hilfe- und Therapieangeboten. Sind Kinder und Jugendliche die wahren Verlierer dieser Corona-Pandemie? Darüber wollen wir sprechen mit Professor Jörg Fegert. Er ist ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum in Ulm und berichtet uns aus seinem ärztlichen Alltag. Herzlich willkommen, Professor Fegert.
Ja, guten Abend, Herr Atassi.
Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, denn davon haben Sie wahrscheinlich zurzeit nicht allzu viel. Wie beschäftigt sind Sie?
Naja, Zeit haben wir, glaube ich, in der Medizin alle nie allzu viel. Und es gibt immer viel zu tun, aber die Tätigkeit hat sich doch massiv verändert, weil wir natürlich auch sehr viel für die Hygienebedingungen sorgen müssen, dass die Patienten überhaupt zu uns kommen können, dass wir einen quasi Normalbetrieb aufrechterhalten können. Ich will auch mit was Positivem starten, weil wir wirklich so viel auch Belastendes und Negatives hören. Eine der tollsten Erfahrungen für mich im letzten Jahr war der Aufbau von Videotherapien und Videokontakten. Das war ein ganz toller Zugang, um Kontakte zu Familien aufrechtzuerhalten. Es hatte aber auch so einen Nebeneffekt von einer Kinderrechteperspektive, weil sonst werde ich ja, wenn jemand zu uns kommt, kontaktieren einen die Eltern und schleppen eigentlich die jungen Patienten eher am Schlawittchen quasi zum Arzt. Und die sind dann scheu und schüchtern und dann wird über ihre Probleme geredet. Eher eine unangenehme Situation. In diesen Videokontakten waren oft die Jugendlichen, die Gatekeeper, haben die Technik besser beherrscht als die Eltern und fühlten sich souverän und zu Hause in ihrem Zimmer. Ist auch ein völlig anderes Erstgespräch, wenn ich quasi ins Zimmer eines Jugendlichen schaue, da einen Fanschal hängen sehe oder irgendwelche anderen Merkmale. Man hat sofort einen Anknüpfungspunkt, während das in der Klinik doch eine schwierigere Situation ist. Also wir haben, glaube ich, in unserem Repertoire auch was dazugelernt, was wir hoffentlich danach auch beibehalten werden.
Ist das ein Konzept für die Zukunft, wenn sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen mit diesen elektronischen Möglichkeiten, die es jetzt gibt, der Kommunikation, dass man sie vielleicht auf diesem Wege auch besser erreichen kann?
Ja, vor allem im ländlichen Raum. Man sagt immer so als Faustregel, wenn die Anfahrt und Rückfahrt von der Therapie doppelt so lang dauert wie die Therapiestunde, dann führt das zu Abbrüchen. Und ich glaube, wir werden da zu Mischformen kommen. Und gerade je weiter entfernt die Patienten sind, desto häufiger wird man auch auf Videotherapie zurückgreifen. Und ich glaube, das sind Dinge, die wir jetzt wirklich in der Phase gelernt haben und die wir beibehalten sollten.
Trotzdem sehen Sie ja auch Patientinnen, Patienten, Kinder, Jugendliche in Ihrer Klinik. Jakob Maske, Sprecher des Bundesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, hat gesagt, die Psychiatrien sind voll, es müsse jetzt triagiert werden. Können Sie das so bestätigen?
Ja und nein. Also das kommt darauf an, wie man den Begriff Triage definiert. Der hat jetzt durch Corona so einen schrecklichen Beigeschmack. Man denkt an Intensivstationen, an die letzten Betten, wo man entscheiden muss, wer kommt an die Beatmung, wer kommt nicht an die Beatmung, also wo man eigentlich über Leben und Tod entscheide. In so einer Art und Weise wird in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland nicht triagiert. Deutschland ist eines der bestversorgten Länder in Europa im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie und Kinderpsychotherapie. Wir haben relativ viele Betten, wir haben relativ viele Angebote. Das heißt, wer wirklich lebensbedrohlich erkrankt ist mit einer lebensbedrohlichen Magersucht, wer suizidal ist, wer wirklich droht, sich umzubringen, der bekommt hier einen Behandlungsplatz und wird auch stationär behandelt. Triage ist aber, ich habe in Frankreich studiert, heißt ja eigentlich nur aussortieren, sortieren, ordnen. Und das machen wir natürlich bei allen Patienten, weil wir wollen ja gar nicht jeden ins Krankenhaus hineinnehmen, sondern nur diejenigen, bei denen Milieutherapie und eine Trennung von der Familie nicht vermeidbar ist. Wir können natürlich sehr viele Patienten ambulant versorgen. Und da kommt jetzt auf uns was zu. Das hatten Sie gerade vorhin angesprochen. Wir sehen natürlich aus verschiedenen Studien, dass die Auffälligkeiten, die Probleme, Angst und Depression zugenommen haben. Als Faustregel, früher hat man in den großen Studien des Robert-Koch-Instituts gefunden, ungefähr 1/5 der Kinder und Jugendlichen haben solche Verhaltensprobleme oder emotionale Probleme. Die sind nicht alle behandlungsbedürftig, aber man merkt, denen geht's psychisch nicht ganz gut. Jetzt sind das in den Studien ungefähr 1/3. Das ist schon ein deutlicher Anstieg. Und damit ist natürlich auch der Behandlungsbedarf angestiegen. Und gleichzeitig haben wir eigentlich immer noch einen gewissen Notbetrieb. Wir müssen jeden Patienten, der reinkommt, testen. Wir haben die komplementären Systeme in der Jugendhilfe, die Beratungsstellen sind eher runtergefahren. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die uns wirklich Sorgen machen muss. Weil jetzt kommen die Jugendlichen dann wieder in die Schule und dann brauchen sie Hilfe.
Sie sprechen jetzt die COSPI-Studie aus Hamburg an, die diese Zahlen gezeigt hat, die Anfang des Jahres erschienen ist, vielleicht auch Ende letztes Jahr. Von diesen 30% der Jugendlichen, die also mit psychischen Problemen kommen, so nenne ich es jetzt mal, wie viele davon haben denn echte psychische Erkrankungen?
Es werden ungefähr 6-7% sein, weil bisher haben die Autoren der Hamburger Gruppe zusammen mit dem Robert-Koch-Institut immer gesagt, bei den 20%, die wir bisher immer hatten oder etwas weniger, waren ungefähr 4-5% wirklich behandlungsbedürftig. Ja? Mhm. Und so hat man jetzt einen Anstieg, der in der Proportion ist. Das hat sich schon deutlich erhöht und so wird auch der Behandlungsbedarf erhöht sein.
Können Sie mal so aus Ihrem täglichen klinischen Alltag mal berichten? Welche Probleme sehen Sie da am häufigsten? Was bringen die Kinder und die Jugendlichen für Probleme mit?
Naja, das sind die gleichen Probleme wie auch vor der Pandemie. Das sind die großen psychiatrischen Erkrankungen wie Schizophrenie. Das hat sich nicht verändert. Es ist aber, wenn ich quasi wahnhafte Vorstellungen habe, für einen Patienten extrem viel schwieriger auszuhalten, keine Besuche zu bekommen. Und die ganzen Regelungen, die dann Corona-bedingt waren, haben die Zusammenarbeit mit den Patienten und den Eltern sehr, sehr viel schwieriger gemacht. Unsere Patienten der Jugendlichen Station 2, die nicht ganz so schwere Erkrankungen haben, haben auch mal einen Streik gemacht und haben gesagt, sie reißen Freundschaften auseinander. Das war für die Patienten schon auch wirklich eine absolut schwierige Zeit, zum Beispiel als unsere Tagesklinikpatienten nicht kommen konnten. Aber die Krankheitsbilder sind ähnlich. Wir sehen mehr Jugendliche mit Essproblemen. Magersucht hat deutlich zugenommen. Was auch ein Phänomen ist, was mich stark beeindruckt, ist, viele Sozialkontakte haben ja nur noch in den sozialen Medien stattgefunden und das sind manchmal halt auf Gruppenebene auch asoziale Medien. Hm. Also Ausschluss in der Gruppe, Cybermobbing ist ein Phänomen, was fast noch zugenommen hat. Und das sind halt Dinge, die, wenn man in der Klasse gehänselt wird, dann ist das nach der Stunde auch wieder vorbei. Im Internet hinterlässt das sehr lange Spuren und das führt häufig auch zu einer massiven Beschämung und zu einer Vermeidung von Kontakten. Und da Angst ohnehin zugenommen hat zurzeit, befürchten wir halt auch, dass der lange Weg zurück in die Schule für manche Kinder und Jugendliche sehr, sehr schwierig sein wird, gerade aus sozialen Ängsten. Und deshalb finde ich es wichtig, man redet jetzt ganz viel über Lernstoff-Check-up und Aufholen von Versäumten. Das Wichtigste finde ich, dass man die Gruppenerfahrung jetzt aufholt. Wonach sehen Sie sich? Wonach sehen wir uns alle? Ist einfach, dass man sich mal wieder mit Freunden treffen kann. Und das geht bei den Jugendlichen genauso und bei den Kindern. Und deshalb muss man, glaube ich, in der Schule auch gucken, jetzt nicht nur zu pauken, sondern zu gucken, dass die sich als Gruppe wiederfinden.
Also die Pandemie auch so ein bisschen als Brennglas von Problemen, die es vorher auch schon gab. Gibt es denn auch so ganz pandemieeigene Probleme, die da jetzt auftauchen? Also wenn man so drüber nachdenkt, viele Kinder, die wahrscheinlich vorher schon zu Hause Probleme hatten und jetzt gar nicht mehr rauskommen aus diesem problematischen Umfeld, das wirkt ja dann wie so eine Art Brandbeschleuniger.
Genau, Sie haben es ideal formuliert, weil die Mittelwert Bildung, also 30% oder sowas, die bringen uns gar nichts. Wir haben manche Familien, die das toll durch die Pandemie geschafft haben, die unheimlich gut klargekommen sind, ihren Kindern Bildungsangebote, soziale Angebote gemacht haben. Insofern, das muss man auch mal sagen, ganz viele Eltern haben das toll gemacht mit ihren Kindern. Und viele Kinder werden auch gestärkt aus dieser Phase rausgehen. Es gibt keine Lost Generation, keine verlorene Generation. Aber die, die vorher schon Schwierigkeiten hatten, auch die Kinder, um die wir uns stark kümmern, Kinder mit Mehrfachbehinderung, ja, die durch Inklusion, durch Assistenz eine große Chance hatten zur Teilhabe am alltäglichen Leben. Für viele dieser Kinder ist die Unterstützung völlig weggebrochen. Wir haben eine Studie gemacht zu den Schulbegleitern in Baden-Württemberg. Die konnten plötzlich nicht mehr zu den Kindern gehen. Die haben privat die Kontakte aufrechterhalten, sind aber nicht mehr bezahlt worden, weil Schule ja nicht mehr stattfand. Aber die Beziehung brauchen die Kinder ja trotzdem. Und von diesen Kindern wissen wir, dass die jetzt einen großen Bedarf haben. Und mein zentrales Thema ist ja der Kinderschutz. Und wir betreiben auch bundesweit eine Hotline für Angehörige der Heilberufe, also Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Und da haben wir gemerkt, dass die Anrufe sich vom Charakter verändert haben. Es ging sehr viel mehr um körperliche Misshandlungen, weil die noch akut in den Krankenhäusern vorgestellt wurden und in den Praxen. Während sexueller Missbrauch und emotionale Misshandlung, die wird ja meistens darüber angesprochen, dass sich ein Kind in der Schule anvertraut, einer Lehrerin anvertraut, einer Klassenkameradin anvertraut. Und wenn ich diese Bystander, diese Personen, die um ein Kind herumstehen und dann den Kinderschutz erst bewirken und die Kinder ins System bringen zur Hilfe, wenn ich diese Bystander nicht habe, dann sinkt da auch die Nachfrage. Und wir hatten es nach dem ersten Lockdown, die Nachfrage schoss quasi wie ein Rebound-Effekt, würde man sagen, das schoss über die Nulllinie hinaus. Und das erwarten wir jetzt auch, wenn wieder die Schulkontakte da sind. Und deshalb, wir müssen nicht mit der Gießkanne allen Familien versuchen, irgendwas zu geben. Viele werden das super machen. Aber wir müssen denen, die jetzt dringend Hilfen brauchen, auch Hilfen anbieten können.
Da sind wir ja schon mitten eigentlich in Ihrem schwerpunktmäßigen Forschungsthema seit eh und je. Sie forschen ja zur Kindswohlgefährdung, Traumaforschung, also unter anderem. Was werden denn so die Forschungserkenntnisse dieser Corona-Pandemie der letzten Zeit sein? Sie haben ja schon gesagt gerade, den Begriff Lost Generation, verlorene Generation, den möchten Sie eigentlich nicht so gerne benutzen und auch nicht so recht gelten lassen. Aber sicherlich wird diese Pandemie und das, was wir jetzt an Daten, an Untersuchungen, an Beobachtungen jetzt feststellen, Ergebnisse bringen. Wie werden diese Ergebnisse Ihrer Meinung nach, Ihrer Einschätzung nach aussehen?
Ja, ganz simpel gesagt, die Schere wird auseinandergehen. Es wird einen Teil von Kindern geben, die ziemlich gut klarkommen, die die ganze Zeit eigentlich auch gut klargekommen sind. Und es wird andere geben, die noch sehr viel stärker abgehängt wurden und die sehr schnell intensive Unterstützung brauchen. Das ist das erste Mal, was ich ganz wichtig finde. Wir brauchen wirklich differenzierte Ansatzpunkte und können das nicht über einen Kamm scheren. Natürlich sind wir alle pandemiemüde, ja? Und natürlich sind alle Familien gestresst. Aber das wirkt sich auf Kinder völlig unterschiedlich aus. Eine zweite Sache, die sicher hinterher eine Sache sein wird, die man ganz zentral beobachten kann. Das sind, dass Übergangsphasen Kinder besonders belastend erlebt haben in der jetzigen Zeit. Also wenn ich vom Kindergarten in die Grundschule muss und komme dort gar nicht an, weil Schule nicht stattfindet, dann kann ich den Schritt in eine neue Umgebung nicht schaffen. Von der Grundschule in die weiterführende Schule, das Gleiche. Oder denken Sie ans Studium oder die Berufsausbildung. Was ist das für ein Anfang ins Erwachsenenleben, wo man dann bei den Eltern sitzt, vielleicht ein Zimmer in einer Universitätsstadt bezahlt, aber der Unterricht nur online stattfindet und man seine Kameraden, seine Kommilitonen gar nicht kennenlernen kann.
Da treffen Sie ja ein Stichwort. Also da gab es ja eine Umfrage zum subjektiven Wohlbefinden von Kindern, also von Abiturienten ganz explizit. Die hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung durchgeführt. Und viele Abiturientinnen und Abiturienten berichten von einem starken Abfall ihres Wohlbefindens. Vor allem diejenigen mit verhältnismäßig wenig Freunden. Halten Sie auch die Einsamkeit, ist das eigentlich das Hauptproblem? Also gar nicht mal so sehr die Gefährdung durch eine potenzielle Erkrankung oder Pandemie, sondern eigentlich die Einsamkeit, ist das das Problem bei den Kindern und Jugendlichen?
Die Einsamkeit und auch die Zukunftsängste. Weil im Prinzip, wenn ich mit meinen Kameraden im Austausch bin, wenn ich Alltag habe, dann bewältige ich diese Schritte einfach Schritt für Schritt. Im Moment wissen die Jugendlichen aber nicht, kriege ich den Ausbildungsplatz und machen sich, das merken wir ja auch in den Behandlungen, unglaublich viele Gedanken. Also Angst und solches depressives Grübeln und was soll aus mir werden, wie wird das sein? Ja, das ist eine Grundstimmung, die genau in diesen Übergangsphasen die Jugendlichen besonders stark betrifft.
Wie sehr prägt einen sowas unbewusst eigentlich dauerhaft? Also wir gehen ja alle von einer temporären Phase aus, die diese Pandemie hoffentlich nicht mehr allzu lange in Anspruch nehmen wird. Aber wenn man dann vielleicht 16, 17 Jahre alt ist und dann doch zwei Pandemiejahre durchlebt hat, ist das ja ein nicht unwesentlicher Teil der bisherigen Lebenszeit. Gibt es da denkbar auch vielleicht so eine Langzeitprägung, also vielleicht doch so ein Begriff, eine Corona-Generation, die da jetzt heranwächst?
Naja, Prognosen sind immer schwierig. Karl Kraus hat mal gesagt, weil sie sich auf die Zukunft beziehen. Ja, was man vielleicht extrapolieren kann oder ableiten kann aus den großen Wirtschaftskrisen und lokalen Epidemien, ist, dass es unglaublich auf die eigenen Einstellungen auch ankommt. In der letzten großen Wirtschaftskrise hat man auch sozialpsychologische Experimente gemacht bei Leuten, die gekündigt wurden, bei Jugendlichen, die keine Jobs zunächst mal bekommen haben, und hat gemerkt, wenn Jugendliche es schaffen, quasi eine positive Einstellung zu kriegen, so ich werde das schaffen, ich schaffe auch das, ja, dann standen die 5 Jahre später besser da und haben eigentlich das verarbeitet als, ja, und ich habe es geschafft. Also haben es als persönliches Meistern einer Situation gesehen. Und dann gibt es ganz andere Narrative, die sagen, ich bin eigentlich Opfer dieser Situation geworden und ich hatte nie eine Chance. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade, deshalb sind ja, glaube ich, auch solche Unterhaltungen, wie wir sie jetzt führen, an einer entscheidenden Schwelle, weil das klingt jetzt ein bisschen wie Gesundbeterei, aber es kommt schon ganz stark darauf an, ob ich mir das zutraue und ob ich wirklich vorangehe und ob ich auch diese schwierige Situation versuche zu gestalten oder ob ich warte, was mir angeboten wird. Und wir haben ja in Deutschland gemerkt, wir sind ein reiches Land, wir haben viele Angebote, aber es kommt immer alles ein bisschen zu spät und ein bisschen mit Schwierigkeiten. Also insofern hilft vielleicht auch ein bisschen, jeder ist seines Glückes Schmied, und vorausdenken und überlegen, was man machen kann.
Andererseits haben wir vorhin über die Schere gesprochen und damit natürlich auch über eine gewisse Chancenungleichheit, die jetzt auch aus der Wahrnehmung dieser von Ihnen genannten Angebote besteht. Bedeutet das, dass man vielleicht zu den sozial schwächeren Kindern und Jugendlichen vielleicht mehr hingehen muss?
Absolut, aber jetzt zieht man halt dieses Problem unterm Brennglas. Und verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich will nicht sagen, selber schuld, wer es jetzt nicht hinkriegt. Mhm. Sondern genau darum geht's, dass diejenigen, die es schaffen können, die sollen versuchen, alles zu tun, was ihnen möglich ist und am besten quasi noch einen Klassenkameraden mitnehmen. Man kann sich auch mal in gut situierten Elternhäusern überlegen, wer ist das Kind, was eigentlich nie eingeladen wird? Welches Kind hat jetzt besonders viel versäumt? Wenn Sie zum Beispiel an junge Kinder, die einen Fluchthintergrund haben, die haben ganz viel Sprache in der Kita gelernt. Jetzt hat Kita nicht stattgefunden, die sind abgehängt. Also dass man sich mal gezielt überlegt, wen hole ich rein in unsere Gemeinschaft? Das, denke ich, ist soziale Verantwortung. Und gleichzeitig haben wir aber auch als Institution die Verantwortung, denen es jetzt wirklich schlecht geht, Hilfen anzubieten und die auch schnell anzubieten.
Also das Miteinander ist gefragt. Wir haben jetzt über Jugendliche gesprochen. Wenn man das mal auf Kinder überträgt, also so ein 5-jähriges Kind, das jetzt seit 1,5 Jahren in der Corona-Zeit lebt. Ein noch größerer Teil des bisherigen Lebens ist da beansprucht. Und wenn man jetzt 5 ist und seit 2 Jahren nicht mehr auf den Spielplatz kann und keine anderen Kinder mehr sieht, welche Langzeitfolgen bringt das eventuell mit sich?
Gut, die Kinder können ja auf den Spielplatz und ich beobachte das jeden Tag hier in der Tagesklinik. Auf dem Weg zu meinem Büro gehe ich durch die Tagesklinik und da sind auch kleinere Kinder als Patienten da. Und für die ist Corona, also Maske tragen, Hände desinfizieren, Regeln einhalten, Alltag geworden. Die passen sogar auf, ob ich als Chef unten an der Tür brav mir die Hände desinfiziere. Für die ist das eine Art Realität geworden und die spielen wie vorher. Die wissen, dass sie in der Tagesklinikgruppe, wo alle getestet sind, untereinander spielen dürfen, dass sie in die Schule, die Klinikschule, die Maske aufsetzen müssen, weil sie da mit anderen zusammenkommen. Bei denen beobachte ich gar nicht so eine starke Belastung dadurch. Wir sehen das als Erwachsene und uns tut das fürchterlich leid, dass das alles so kompliziert ist. Aber das hat, wenn das irgendwo die Hälfte meines Lebens oder ein Drittel meiner bisherigen Lebenszeit ausmacht, dann ist das einfach meine jetzige Realität. Ja.
Aber daraus können wir ja auch so ein bisschen den Appell an die Eltern ableiten, da vielleicht auch ein bisschen die Ruhe zu bewahren. Was können denn Eltern von betroffenen Kindern jetzt tun? Zum Beispiel, wenn der Verdacht besteht auf eine vielleicht sogar krankhafte psychische Belastung beim Kind, beim Jugendlichen.
Das Wichtigste ist, mit den Kindern im Gespräch sein und mit den Kindern im Gespräch bleiben. Erziehung ist nicht dann erfolgreich, wenn man sich immer durchsetzt. Ja? Und mit einem 5-jährigen Kind streitet man halt noch darüber, dass das Kinderzimmer aufgeräumt wird. Wer das mit dem 17-Jährigen noch als zentrales Thema hat, der hat irgendwo schon verloren. Also gelingende Erziehung ist eine Serie von mit aufrechtem Haupt verlorenen Schlachten. Es geht nicht darum, dass wir Eltern sagen, du musst aber jetzt lernen, du musst das und das machen oder mach dies und jenes mehr. Es geht denen dann irgendwann auch mal wirklich vorbei. Sondern es ist wichtig, dass man über diese zentralen Themen im Gespräch bleibt. Und ich finde Handyverhalten im Moment ein ganz wichtiges Thema. Man kann es den Kindern nicht wegnehmen, aber in den Handys passieren viele Dinge von der sexualisierten Anmache bis zum Gruppenausschluss, zum Mobbing, aber viel auch Positives. Ne? Wir hatten hier Bastelgruppen von ehemaligen Patienten, die sich übers Handy treffen und dann gemeinsam Weihnachtsbasteleien gemacht haben. Also es geschieht ganz viel Kreatives. Aber darüber muss geredet werden, auch die ganzen Verspannungen, dieses permanent an den Geräten sitzen. Der sportliche Ausgleich, der bei vielen fehlt. Ja? Wie kommt man wieder in einen anderen Lebensrhythmus? Und solche Dinge sind Themen, die Kinder interessieren, aber auch Eltern und Familien interessieren. Und was ich, denke ich, auch immer wichtig finde, ist, viele Ängste, die Kinder empfinden, sind eigentlich übertragene Ängste, die sie bei ihren Eltern auch wahrnehmen. Und wenn es gelingt, darüber zu reden und mutig gemeinsam irgendwelche Schritte zu machen, dann ist auch schon viel gelungen.
Also wir müssen im Gespräch bleiben, sagt Professor Jörg Fegert. Sie sind gerade selbst ganz, ganz viel im Gespräch. Sie sind sehr gefragt zurzeit, sehr beschäftigt, nehme ich an. Wie belastend ist das für Sie selbst gerade? Sie sind ja jemand, der schon seit eh und je wahnsinnig engagiert ist. Und jetzt ist eigentlich die Zeit, in der Ihr Engagement gefragt ist, wie vielleicht noch nie.
Naja, das hat ja auch eine positive Seite, dass man plötzlich ein sehr, sehr breites Gehör findet und vielleicht, wie wir vorhin sagten, Probleme, die man wie unterm Brennglas sieht, jetzt auch eher bewegen kann. Das ist die befriedigende Seite dabei. Was ich so persönlich merke und was mich auch anstrengt, ist, dass diese Taktung und Verplanung noch sehr viel stärker geworden ist. Weil früher hatte ich mich auf Dienstreisen dann wenigstens noch mal im Zug ein bisschen erholt oder vorbereitet auf die nächste Sache, wenn ich zu einer Tagung gefahren bin. Jetzt findet alles hier am Bildschirm statt. Ich habe gerade einen Vortrag zu ein paar hundert Leuten gehalten. Dann kommt 10 Minuten später quasi eine Finanzauseinandersetzung über die Klinikfinanzen, dann kommt Patienten und das alles ohne Übergang und ohne Pause, weil wir quasi diese Fächlein im Kalender füllen. Und das erlebe ich schon als was relativ Anstrengendes. Und da müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen auf die eigene Psychohygiene achten. Auch diese Entgrenzung. Oft gehe ich nach Hause und dann beginnen die nächsten Videokonferenzen. Mhm. Ja, weil man immer verfügbar ist, was früher ja nicht so war. Und ich glaube, da muss man, glaube ich, auch stark darauf achten, dass wir uns bei allen Chancen, die Homeoffice und die ganze Digitalisierung auch in der Medizin bietet, dass wir uns auch Lebensräume erhalten, wo wir mal nicht erreichbar sind, wo wir nicht produzieren und wo wir nicht über diese Kanäle kommunizieren.
Da sprechen Sie ja ein Problem an, dass eventuell eine neue Realität auf uns zukommt, auch getriggert jetzt durch die Pandemie und neue Verhaltensweisen, die da auf uns zukommen. Ein wichtiger Appell hier, auf seine psychische Hygiene zu achten. Professor Jörg Fegert, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie hier teilgenommen haben, mit uns gesprochen haben. Ihre Arbeit ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Beitrag auch zur Bewältigung dieser Pandemie. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Atassi in einem Podcast von SWR1.